Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Es kommt darauf an. Mein Name ist Celine und heute habe ich wieder einen Gast, einen Special-Gast. Willst du dich vorstellen?
Hallo, Ladies and Gentlemen. Ich heiße Furkan. Celine und ich kennen uns schon seit Ewigkeiten jetzt, 4 Jahre oder so. Und ja, ich habe auch Jura studiert und bin im Referendariat. Genau. Dankeschön, dass du mich eingeladen hast für deinen Podcast.
Dankeschön, dass du dabei bist. Genau, der Furkan und ich kennen uns durch das Studium. Das ist auch schon eine sehr lange Zeit, seitdem wir uns kennengelernt haben. Und ich freue mich schon richtig auf die heutige Folge. Willst du mal ein bisschen darüber berichten, wie es ist als Rechtsreferendar und in welcher Station du bist, was du gerade machst?
Ja, kann ich sehr, sehr gerne machen. Genau, also ich bin gerade in der Anwaltsstation. Und das auch schon relativ in der Mitte. Das heißt, in 4 Monaten schreibe ich mein zweites Staatsexamen. Ich bin kurz davor und ich sage es dir ehrlich, die Nerven liegen blank. Genau.
Oh Mann.
Ja, du bist ja noch in der Zivilstation, ja, ne, soweit ich weiß.
Ja, ich bin ja noch am Anfang. Ich habe erst jetzt mal im März geht es dann weiter mit der Strafstation. Ich bin auch schon richtig, richtig gespannt.
Oh mein Gott.
Und ich kann mir auch voll vorstellen, dass du richtig aufgeregt bist oder, ja, dass es voll auf die Psyche geht. Wie fühlt es sich denn an? Also kann man das so vergleichen mit dem ersten Staatsexamen oder?
Boah, die Frage bekomme ich so oft und ey, das ist ein eindeutiges Nein. Also das erste Staatsexamen war dagegen, das klingt jetzt voll überheblich, aber das erste Staatsexamen war dagegen wirklich relativ entspannt, also relativ leicht.
Echt?
Ja, finde ich schon, weil man hatte viel mehr Zeit, sich aufs Lernen zu konzentrieren. Aber das sage ich jetzt auch nur, weil ich jetzt seit über einem Jahr das Ref mache und gerade merke, oh shit, mir fehlt die Zeit zum Lernen. Im ersten Staatsexamen weißt du ja, da setzt man sich einfach in die Bibliothek um 8 Uhr und lernt dann irgendwie bis 16, 17 Uhr und niemand nervt einen. Hier hat man ja AGs, links und rechts, die ganze Zeit Terminwechsel, man muss zum Anwalt gehen und so weiter und so fort. Also das zweite Examen hat es auf jeden Fall.
Ja, weil manche meinten so, das zweite Examen, wenn man das erste hat, dann schafft man das zweite auch mäßig. Mhm. Und dass klar manchmal die Noten dann schlechter ausfallen sollen als im ersten Examen. Ich weiß, viele, also es gibt Leute, die viel reden, aber manchmal nimmt man das ja auch so ein bisschen mit. Würdest du jetzt aber sagen, dass die Vorbereitung, also dass es schwieriger ist oder was geht dir durch den Kopf so?
Ja, ich würde sagen, nicht schwieriger. Ich würde sagen, man hat einfach viel weniger Zeit, sich effektiv auf den Stoff vorzubereiten, wenn man halt noch nebenbei ein bisschen Lifestyle hat. Also ich weiß nicht, ob es vielen so geht, aber, und du hattest recht übrigens, das wollte ich noch sagen, du hast recht, wenn du sagst, dass die Noten im zweiten Examen regelmäßig schlechter ausfallen als im ersten. Aber das ist auch nur in Bayern, soweit ich weiß. Das liegt halt aber auch einfach nur daran, dass man so viele Termine hat und sich nicht wirklich aufs Lernen fokussieren kann. Genau.
Ja, ich finde das so schade. Ich finde, im ersten Examen ist es auch schon aufgefallen, dass zum Beispiel die Praktika im Examen viel strenger korrigieren und im zweiten Examen korrigieren ja nur Praktika, oder?
Genau, ja, so habe ich es auch mitbekommen. Aber warte, lass mich nicht lügen. Ich glaube, Professoren korrigieren auch. Ich bin mir da jetzt echt nicht mehr genau. Okay. Ich bin mir da jetzt echt nicht mehr sicher. Aber die Praktiker im ersten Examen korrigieren richtig streng. Das ist richtig heftig. Man merkt voll den Unterschied. Naja,
voll.
Keine Ahnung, man schreibt ja ein Gutachten im ersten Staatsexamen. Und dann sehen die das halt und denken, ja, damit kann ich jetzt irgendwie nichts anfangen, wenn ich da 15 Mal fraglich ist lese. Dann haben die halt auch irgendwann keinen Bock mehr. Kann ich schon verstehen. Ja.
Finde irgendwie das auch nicht so nice gehandelt, dass halt Praktika so als Zweitkorrektor da sind. Ich weiß nicht, aber ich finde, vieles im Studium ist nicht so nice gehandelt. Deshalb.
Und im Ref überhaupt ist auch richtig, richtig, also die Organisation richtig Katastrophe. Übrigens, mit Praktika meint Celine Richter und also Amtsgerichtsrichter und Landgerichtsrichter und so weiter.
Notare doch auch,
Notare
oder?
Notare auch, genau, klar.
Genau, so gemischt. Ja. Was ist denn so deine Routine aktuell? Oder hast du eine?
Boah, ich habe leider gar keine Routine gerade. Das ist wirklich blöd, ich weiß, aber es ist auch schwierig, eine Routine zu finden, wenn man 15 Terminänderungen hat irgendwie im Monat, dann, keine Ahnung, der Anwalt irgendwie sich auch nicht mehr meldet und dann kurzfristig sagt, ja, er braucht noch mal kurz Hilfe hier oder wenn sich zum Beispiel dein Lernplan nochmal komplett verändert, weil du dich auf neue Sachen vorbereiten musst. Also Routine zu finden, ich weiß nicht, wie es dir geht, kannst du ja auch gleich mal sagen, aber ich habe richtig Probleme damit, eine Routine zu finden im Ref.
Ja, also da kann ich dir schon zustimmen, weil es ist so ein Zwischending. Also es ist nicht so dieses eine Jahr, entweder du gehst arbeiten oder du lernst, sondern das ist halt immer gemischt.
Ja,
und irgendwann meldet sich dann random der Richter und sagt, ja, kannst du jetzt mal vorbeikommen? Dann denke ich mir, oh mein Gott, mein Tag, ganzer Tag ist jetzt vorbei.
Ey, ohne Witz, manchmal das ist so random, die ghosten dich einfach so 4 Wochen lang und dann sagen die, ja, wo ist die Akte, die ich bis morgen brauche? Aber das wird, es wird besser. Also am Anfang war ich auch sehr, sehr gestresst, was so die ganzen Akten angeht und Richter und hier und da. Aber später wird es irgendwie doch ein bisschen besser gegen Ende hin. Auch jetzt im...
Ja, ich glaube, also die Strafstation wird mich jetzt, glaube ich, nochmal richtig durchnehmen, habe ich das Gefühl. Weil mir Strafrecht halt auch nicht so liegt.
Ja.
Also so STP-Urteil, sage ich mal. Und deshalb, ich glaube aber in Verwaltung, also in der Verwaltungsstation soll es ja schon gechillt sein.
Ey, sag das nicht, Mann, bitte. Ey, Leute, für diejenigen, die es nicht wissen, ich habe Selin so genervt, indem ich die ganze Zeit gesagt habe, ey, Ref ist so stressig, Ref ist so nervig und so. Die hat schon echt ein Trauma bekommen, weil ich das die ganze Zeit gesagt habe.
Erster Tag, ich rufe Furkan an, ich weine so.
Wir sehen uns so in der Bib, sie ist komplett aufgelöst und sowas. Das ging alles aber, also ab Strafrecht, Steuerrecht, da werden mir alle zustimmen. Da geht es einfach bergab. Da ist einfach so viel los.
Oh no.
Aber das hat sich überschnitten, vielleicht auch deswegen. Ich weiß nicht, ob das an der Organisation lag oder vielleicht ist das bei euch anders. Bei uns war es einfach so blöd organisiert, dass wir gleichzeitig Strafrecht und Steuerrecht, also Verwaltungsrecht hatten. Und das hat dann ein bisschen genervt, genau. Aber gegen Ende wird es besser.
Okay.
Nach Verwaltungsrecht wird es besser.
Ja, du bist ja gerade am Arbeiten,
bist
du in der Kanzlei, weil davor warst du ja in einem Unternehmen, als du die Anwaltsstation gemacht hast. Und du meintest ja, jetzt ist gerade viel zu tun. So kurz vorm Examen sagen ja viele, ja, ich tauche mal. Kannst ja mal gleich erklären, was damit gemeint ist. Und hast du das nicht in Erwägung gezogen, jetzt kurz vorm Examen?
Also Tauchen bedeutet, für diejenigen, die es nicht wissen, dass man kurz vorm Examen mit dem Anwalt oder der Anwältin vereinbart, dass man nicht mehr zur Kanzlei kommt und arbeitet, sondern sich nur aufs Lernen und aufs zweite Examen konzentriert und dementsprechend dann entweder kein Geld bekommt oder am Anfang mehr gearbeitet hat und das Geld gleich bleibt und so weiter. Ich habe es nicht...
Ich muss aber noch kurz einwerfen, dass man ja trotzdem sein Standard-Referendariatsgehalt kriegt.
Genau.
Weil ich dachte auch die ganze Zeit, hey, kriegt man dann gar nichts, aber man bekommt ja sein Ref-Gehalt und bekommt dann halt einfach noch kein zusätzliches Gehalt mehr.
Genau so ist es. Eigentlich ist es auch Usus, also es ist meistens so, dass man in der Kanzlei kein zusätzliches Gehalt bekommt, wenn man vereinbart, dass man tauchen wird. Anders ist es natürlich bei Großkanzleien und so, da kriegt man Big Money. Also ich rede hier von 1.000 zusätzlich zur Unterhaltsbeihilfe. Und das ist schon echt krasses Geld. Aber muss man halt einfach schauen, ob es einem liegt oder ob es einem drauf ankommt oder nicht. Mir kam es persönlich nicht drauf an. Ich wollte unbedingt mehrere Sachen machen. Also ich habe 3 Monate im Unternehmen gearbeitet, von Oktober bis Dezember. Und das auch nur, weil man nur 3 Monate im Unternehmen arbeiten darf während der Anwaltsstation. Ich habe das halt, wie gesagt, gemacht, damit ich möglichst viel mitbekomme von der Arbeit als Anwalt oder Unternehmensanwalt und halt auch mal so einen Einblick in dieses Unternehmen-Lifestyle mitbekomme. Genau, und die Anwaltsstation geht ja 9 Monate lang, deswegen muss ich die restlichen 6 Monate jetzt beim Anwalt arbeiten. Ja, mit dem habe ich aber auch vereinbart, dass ich so gegen Ende nicht mehr so oft kommen werde.
Okay, und... Was findest du besser? Kannst du das jetzt schon so beurteilen?
Ja, von der Arbeitsatmosphäre, also vom Arbeitsklima, finde ich die Kanzlei 1000-mal besser. Es geht einfach viel lockerer zu und man ist ja auch mit Juristen, Volljuristen und Leuten, die das Jurastudium gemacht haben und absolviert haben unterwegs. Das heißt, die wissen auch ganz genau, okay, der struggelt gerade mit Steuerrecht oder so und können sich auch viel mehr ein Bild davon machen, wer du wirklich bist und wo du dich befindest und so weiter und so fort. Im Unternehmen ist es ein bisschen anders, weil da ist man so eine große Familie mit ganz vielen Leuten und die haben halt einfach nicht das Bild von einem Referendar. Die wissen noch gar nicht, keine Ahnung, dass man Unterhaltsbeihilfe bekommt und was man da nebenbei noch alles machen muss. Zum Beispiel, ich musste während meiner Arbeit im Unternehmen die ganze Zeit mich rechtfertigen dafür, dass ich noch zu den AGs gehen muss. Also wirklich, dass ich noch nebenbei ins Ref gehen muss. Und ja, das haben die halt irgendwie nicht verstanden. Aber ist nun mal so. Deswegen finde ich die Anwaltskanzlei auf jeden Fall viel besser unter dem Aspekt.
Ja, ich stelle es mir auch in einem Unternehmen irgendwie stressiger vor, weil, wie du es auch schon gesagt hast, bei einer Kanzlei weiß halt jeder, okay, was ist ein Rechtsreferendar und dass man da halt auch ein bisschen lockerer damit umgeht, falls man merkt, dass man irgendwie Zeit braucht. Wenn ich ja schon darüber spreche, über dieses Stressige, es haben auch einige gefragt, wie du mit Stress umgehst. Also, also die Frage bezog sich auf das Studium, aber wir können ja auch über das Referendariat reden, also so im Allgemeinen. Ja.
Also im Studium war es wirklich Pflicht für mich, dass ich aufhöre, um 16, 17 Uhr zu lernen. Ich weiß, manche sagen dann, ja, das kann nicht sein, ich muss so viel machen wie möglich, aber ey, Leute, wenn ihr wirklich bis 20 Uhr in der Bibliothek sitzt und um 8 Uhr anfangt, ja, wo bleibt dann die Zeit, um euch mal auszuruhen, um den ganzen Stoff zu verarbeiten und so? Das war auf jeden Fall für mich Pflicht. Im Referendariat ist es ganz anders. Da nehme ich mir zum Beispiel den Sonntag frei und den Samstag meistens und die restlichen Tage in der Woche benutze ich dann halt einfach, um gezielt zu lernen. Das heißt, Handy weg, sich konzentrieren, 3 Stunden und dadurch vermeidet man automatisch auch, dass man in so eine Stresssituation gelangt, finde ich, weil man dann einfach fokussiert seine Arbeit erledigt und danach damit abschließt und danach sich um andere Sachen kümmert. Beispielsweise Podcast aufnehmen oder, keine Ahnung, ins Gym gehen oder Musik aufnehmen oder und so weiter. Genau.
Ja, ich finde, es stresst nichts mehr als nichts zu tun. Man kriegt immer so ein schlechtes Gewissen. Oh mein, das nervt so. Auch jetzt, ich war ja bei meinen Eltern, habe nichts gemacht, 4, 5 Tage. Und es hat mich innerlich so gestresst. Ja. Obwohl, das ist so der Struggle, den man hat als Jurist, dass man immer ein schlechtes Gewissen hat. Und das nervt einfach so sehr.
Du hast es aber auch extrem, ne? Weil ich kenne voll viele Leute, die sind auch so. Aber du bist die Person, die ich kenne, die es am meisten hat, die wirklich sehr, sehr, sehr gestresst ist, wenn sie nichts macht. Du bist halt so eine Arbeitsmaschine. Und immer wenn ich Snaps poste oder so, ne, immer wenn ich Stories poste, wie ich in der Bib lernen bin, ich weiß genau, du machst Side-Eye. Ich weiß genau, du denkst dir auch,
ich schick dann immer so Snaps an die Leute. Ich so, bitte schickt mir keine Snaps, in denen ihr irgendwie lernt, wenn ich meinen freien Tag habe. Oder schreibt dann so, bitte können die Leute aufhören zu lernen, wenn ich auch nicht lerne.
Siehst du mal.
Oh Mann, ja. Und ein Kumpel von der Uni, den kennst du auch, der Bernd, hat auch eine Frage gestellt. Er hat gefragt, ob du Team Skript bist oder Team Karteikarten.
Oh, Bernd, mein Löwe, ich bin Team Karteikarte, aber digitale Karteikarte. Ich bin gewechselt. Ich war immer Team Skript. Ja, echt? Schon immer. Aber jetzt bin ich Team digitale Karteikarte und ich lerne mit dieser App, die heißt Anki. Ich glaube, du kennst sie auch.
Oh, ja, ich kenne die, aber ich komme damit gar nicht zurecht. Ich finde, das System sieht so veraltet aus, aber vielleicht hat sich das geändert.
Nein, das ist einfach nur basic. Also das ist so für Programmierer, die wissen ganz genau, okay, das ist einfach nur ein ganz normales Textfeld, fertig. So, ich brauche diesen Schnickschnack nicht. Das muss nicht hübsch aussehen für mich. Es muss einfach nur effektiv und effizient sein.
Ja, ja. Aber wie lernst du denn so fürs Examen? Also wie bereitest du dich vor? Lernst du auch viel materielles Recht? Oder ich finde es voll schwierig, so zu sagen, okay, jetzt mache ich materielles Recht. Und das ist irgendwie so viel, dass man gar nicht weiß, wie man vorgehen soll. Wie geht es dir dabei?
Ja, da bist du nicht allein. Da ist niemand von uns allein. Also jeder hat dieses Problem materielles Recht im zweiten Examen. Und wie ich das mache, würde ich nicht empfehlen, weil es ist ein bisschen kompliziert, also ein bisschen durcheinander. Ich mache es folgendermaßen: Wenn wir Klausuren schreiben und diese Klausuren dann korrigieren, dann geht es ja immer um materielles Recht auch. Also es gibt ein bestimmtes Thema, beispielsweise Straßenverkehrsrecht. Und dann nehme ich den prozessualen Aufhänger und lerne halt zum Beispiel Wiederklage und so weiter. Und wenn es dann um Straßenverkehrsrecht ging in der Klausur, dann nutze ich das als Aufhänger, um dann auch nochmal dieses Rechtsgebiet zu wiederholen. Oder 823 BGB oder keine Ahnung. Also wenn wir jetzt im Zivilrecht bleiben. Im Strafrecht genauso, wenn wir eine Revision machen. Und dann geht es im sachlichen Bereich um, keine Ahnung, Abgrenzung, Mord, Totschlag und so weiter. Dann kümmere ich mich halt da nochmal drum.
Ich mache das aber auch voll oft so. Ich habe zum Beispiel letzte Woche hatten wir eine Klausur in der AG gemacht und das war einfach so schwer. Das war so eine Assessor-Klausur.
Meinst du die Kautelar-Klausur? Kautelar-Klausur?
Genau. Achso, ja, was habe ich gesagt?
Du hast Assessor-Klausur gesagt, aber ich glaube, du meinst die Kautelar-Klausur.
Genau, ja. Genau. Boah, und da ging es um Gesellschaftsrecht und irgendwas. Ich dachte mir so, oh mein Gott, keine Ahnung, ich weiß das alles nicht mehr. Da dachte ich mir auch schon so, ja, okay, du musst es dir nochmal anschauen. Ich glaube, das ist dann normal, wenn man so Sachen sieht und dann merkt, man kann das nicht mehr, dass man sich das halt nochmal anschauen will. Aber bei den Karteikarten, die du dir anschaust, ist es halt dann eher gemischt.
Ja.
Oder sind die so vorgefertigte, die du gekauft hast?
Nee, ich mache die auf jeden Fall selbst. Also man kann sich auf jeden Fall vorgefertigte kaufen, das ist auch voll zu empfehlen. Aber ich erstelle die selbst, weil ich dann weiß, okay, ich habe dieses Thema jetzt bearbeitet und keine Ahnung, dann habe ich halt ein bisschen mehr Übersicht. Fun Fact, ich war auch letztens bei euch im Unterricht drin, bei Kautelarrecht, weil ich alles vergessen habe, was wir gemacht haben.
Oh no.
Aber du warst nicht da.
Nee, ich war, glaube ich, krank.
Ja, du warst krank.
Ja.
Ja. Genau, ich mache es einfach so mit den Karteikarten, dass ich beides mache. Also sowohl materielles Recht als auch prozessuales Recht. Und ja. Immer wiederholen, ne?
Ja, das klingt. Oh ja, ich aber auch ja Karteikarten, aber ich habe so keine Lust mehr, die Karteikarten anzuschauen für materielles Recht. Habe mir auch schon die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich materielles Recht endlich anfangen kann zu lernen, ob ich halt Fälle lösen soll, alte. Oder manchmal random google ich nach Klausuren materielles Recht und löse die
echt
halt.
Jetzt?
Aber sonst habe ich noch, ich habe letzte Woche dieses für die neuen Regeln im Gesellschaftsrecht mal eine Klausur gemacht.
Ah.
Die war voll schön, weil es nicht so schwer war.
Diese Modernisierung, ne? Ja,
genau. Und aber sonst, ich habe gar keine Lust, in meine Karteikarten reinzuschauen, weil ich weiß, da schlafe ich halt ein.
Ja. Das ist auch das Problem, Mann. Wenn du 1000 Karteikarten hast, also du bist einfach schier überwältigt von dieser Anzahl. Und das wird ja immer mehr, es wird ja nicht weniger.
Ja.
Was ich empfehlen kann für alle, die jetzt zuhören und jetzt im Ref sind oder auch im Studium sind, ihr habt alle einen Back-Online-Zugang, das empfehle ich dir auch. Und da geht ihr einfach auf die Use-Zeitschrift. Und
ja, genau, da habe ich auch die Klausuren
perfekt,
her.
Perfekt, ja, dann machst du alles richtig, weil da ist es am besten. Da sieht man einfach kompakt, übersichtlich die neuesten Sachen und kann dann auch einfach fürs Ref und auch fürs Studium die Sachen wiederholen. Wir kriegen übrigens kein Geld von denen, ne? Ich finde es einfach nur gut.
Ja, ja, ich fand es eigentlich auch ganz gut, weil man kommt ja irgendwie sonst schwierig an so Klausuren ran, die halt fürs Examen sind. Außer man kauft sich halt Fallbücher. Ich habe auch einige, aber ich finde das so chaotisch, weil es gibt immer nur Fallbücher für zum Beispiel speziell Urteilsklausuren, dann für Anwaltsklausuren.
Ja.
Ich denke mir, mach doch einfach alles in ein Fallbuch rein. Das nervt mich einfach so sehr.
Hast du die Skripte von eurem Referendariat? Benutzt du die auch?
Wir haben ja am Anfang für diese Einführungswoche eins bekommen. Meinst du das? Oder
ja, ich meine
allgemein die
genau,
Unterlagen.
Genau, ich meine die Unterlagen allgemein.
Genau, also, mit den Unterlagen arbeite ich auch.
Wie kommst du damit zurecht? Also wie findest du die?
Kann schon viel sein, wenn man halt die wir kriegen halt immer PowerPoint-Präsentationen, dann kriegt man ja noch so eine Übersicht mit so einem Textbaustein.
Ja.
Und ich finde, das ist halt voll doppelt gemoppelt. Aber ich muss sagen, voll oft mache ich so, dass ich mir den Textbaustein irgendwie durchlese, kurz die PowerPoints überfliege. Und diese Fälle, die da sind, finde ich auch schon ganz gut. Und ich habe mir halt ein Lehrbuch oder dieses Skript gekauft, das eine, was halt jeder kennt. Aber ich denke mir, ich lese mir das gefühlt dreimal durch, weil halt in allem dasselbe steht. So, weißt du, was ich meine?
Das ist auch eine Sache, die hat uns dann meine Strafrechtsdozentin gesagt, ey, nehmt euch ein Buch oder ein Skript und bleibt einfach mit dem am Ball. Ihr braucht nicht 1000 Skripte, weil überall steht eigentlich gefühlt dasselbe drin. Und ja, das war schon hilfreich. Seitdem, ich habe nicht einmal in diese Skripte nochmal reingeschaut, weil die, die wir ja. von Ref bekommen, haben dann schon gereicht eigentlich.
Ja, ich finde es eh voll der Struggle. Ich bin da voll schlimm, was es angeht. Ich kaufe mir immer so 5000 verschiedene Sachen und dann bin ich so richtig überfordert.
Du machst dir deine Überforderung selbst, Mann. Ich bin dir ehrlich. Oh mein Gott, ey. Hast du auch vorgefertigte Karteikarten benutzt?
Ja.
Und? Benutzt du die jetzt auch noch?
Ja, fürs erste Examen habe ich die benutzt. Fürs zweite habe ich jetzt keine neuen gekauft, weil es ja materiell ist.
Ja, genau.
Aber ich werde mir jetzt keine mehr kaufen.
Das wollte ich dir auch empfehlen, Mann. Reicht doch langsam.
Nee, ich habe jetzt nebenbei ein paar selbst gemacht für Prozessrecht und es passt schon so, denke ich. Ich kaufe mir jetzt nicht nochmal welche.
Nee, brauchst du auch nicht. Wir sind eh voll überfordert mit den ganzen Unterlagen und zusätzlich noch Lehrmaterialien und zusätzlich noch die Kommentare, die wir uns kaufen müssen und die ganzen Ergänzungslieferungen. Mhm. Ey, das geht so aufs Geld, das glaubt man gar nicht, Mann.
Ja, ich finde es auch so schwer, mit dem Kommentar zu arbeiten.
Echt jetzt?
Also...
Okay.
Ja, weil ich mir denke, wenn ich beim Lernen bin, okay, manchmal steht dann ja, sind da ja so Hinweise, Literaturhinweise, also dass man ja den Kommentar reinschauen soll. Mhm. Aber sonst denke ich mir so, ja, okay, lese ich mir das halt durch, vergesse ich halt eh so. Und ich habe ja die Kommentare von der Freundin bekommen, weil sie sind schon eigentlich richtig gut so kommentiert, sage ich mal. Und dann denke ich mir, ja, wenn halt die Klausur kommt, dann schaue ich mir das dann halt eh nach. So, weißt du, was ich meine? Also so. Manche Stellen liest man ja nicht einfach so random.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Die dann in der Klausur dran kommen.
Ich weiß genau, was du meinst. Deswegen ist es aber auch so wichtig, mit dem Kommentar von Anfang an zu arbeiten, weil da stehen halt alle Sachen drin, Mann. Also materiell-rechtlich steht da alles drin. Man muss halt einfach nur in der Klausur schnell die Lösung
finden. Ich finde manchmal, wenn man gerade was sucht in der Klausur, da steht dann einfach nichts drin. Das nervt mich dann immer so richtig. Dann denke ich mir, warum habe ich diesen Kommentar? Die eine die Information, die ich brauche, die steht da nicht drin.
Ja, deswegen, ich schwör's dir, arbeite mit dem. Und die steht da drin, vertrau mir, die steht drin. Aber die steht irgendwie Fußnote 24a oder 24b.
Aber das ist so schwer.
Ja, deswegen muss man es üben, Celine. Dafür ist es doch da.
Nein, ich meine, die Kommentare sind so schwer vom Gewicht. Ich finde.
Okay.
Ich bin da wie so ein Packesel, habe eh schon so Rückenprobleme. Soll ich mir jetzt noch einen Koffer kaufen für die BIP?
Ja, okay, da hast du recht, Mann. Das ist echt ein bisschen kacke gehandelt.
Ja, du fährst ja mit dem Auto. Für dich ist ja kein
Crazy.
Problem.
Crazy, sie shadet mich einfach. Willst du, dass ich auch
leide? Safe, hallo? Ja, fahr mal mit dem Fahrrad, bitte.
Nee, ich bin eine Zeit lang, no joke, ich bin eine Zeit lang mit dem Fahrrad und dann mit dem Bus und dann mit dem Zug und dann mit der U-Bahn gefahren. Ey, ich wohne halt auf dem Kaff. Ich brauche halt für meine Ref-Stelle irgendwie 1,5 bis 2 Stunden und ihr braucht halt mit der U-Bahn irgendwie 10 Minuten. Gönn mir doch ein Auto, Celine, ich schwör's dir, gönn mir doch einfach.
Ja, gönn du mir doch auch ein Auto, Mann.
Ich würde, wenn ich fertig bin, kriegst du so ein Fiat Abarth.
Okay, kommen wir mal zu schöneren Dingen zu sprechen. Yes. Und zwar, kannst du mal von deinem schönsten Erlebnis im Ref erzählen?
Ui, das ist eine gute Frage. Mein schönstes Erlebnis im Ref war mit Abstand die Sitzungsvertretung am Amtsgericht. Ich denke so gern an diese Zeit zurück, Mann.
In welcher Station? In der Strafstation ist
er? Nee, in der Zivilstation. Die Beweisaufnahme und halt Verhandlungsleitung, das war mein schönstes Erlebnis. In der Strafstation war ich beim Strafrichter, was eher ungewöhnlich ist. Da musste ich weniger machen, aber das war auch
cool. Das ist aber Glück.
Ja, einerseits Glück, andererseits, du kennst mich, ich rede ja voll gern, ich bin voll offen und so. Und da wäre Staatsanwaltschaft schon auch cool gewesen.
Ja, ich freue mich gar nicht auf das Plädoyer in der Staatsanwaltschaft. Das
sagen voll viele, Mann, aber daran gewöhnst du. Du hattest doch auch die Beweisaufnahme und da warst du
ja
voll
gestresst. Ja, aber die ist chillig. Ja, aber nee, das war dann irgendwie schon echt richtig entspannt, muss ich sagen. Ja.
Im Nachhinein ist es eh immer entspannt.
Aber weißt du warum? Weil ich mir dachte, boah, die Zeugen haben eben mehr Angst und sind eher mehr aufgeregt als ich, deshalb brauche ich keine Angst zu haben.
Aber ist es auch so. Ist es auch so. Du warst auch relativ früh dran, ne?
Ja, bei der Staatsanwaltschaft, ja.
Sorry.
Ich war direkt in der zweiten Woche.
Ja, du warst echt relativ früh dran, ist mir dann auch später klar geworden. Eigentlich weiß man da ja noch gar nicht, wie eine Beweisaufnahme funktioniert, aber da hattest du halt trotzdem einen Vorteil, sage ich jetzt einfach mal. War aber schon cool, ne?
Ja, war trotzdem ganz cool. Ja, war schon echt cool, vor allem mit der Robe. Mann,
ja, Mann.
Es war keiner da, der mir ein Bild machen konnte von mir mit der Robe. Das hat mich am meisten gestört.
Ja, aber ich habe dich gefragt. Ich habe extra gesagt, sollen wir kommen? Du meintest, nee, du bist so aufgeregt.
Du hast gesagt, Ach so, ja, aber dann hattet ihr, glaube ich, eh keine Zeit. Ihr hattet keine Zeit, ja, weil die Sarah meinte dann auch, sie kann doch nicht mehr.
Ach so, okay. Ja, aber
Die hatten, glaube ich, alle Ref an dem Tag, stimmt, genau, ja. Ja. Und du konntest auch nicht.
Ja, okay, stimmt. Ja, ja, aber du warst, dann dachte ich mir, okay, du bist eh gestresst.
Ja, ich habe dann kurz überlegt, soll ich mit der Robe aufs Klo ein Bild machen? Dann hat der Richter gesagt, gib sie mir die Robe her. Ich glaube, der ist so richtig altmodisch.
Meine Richter waren echt 10 von 10. Die haben es mir vorgeschlagen, Bilder zu machen. Gut. Ich habe meine Eltern eingeladen, ich habe meine Cousins eingeladen.
Er macht Familienfest.
Ich schwör's dir, ich habe jedem geschrieben, ey, ich habe da Sitzung, kommt mal und so. Es kommt nicht oft vor, dass man so halt einen Bruder in Robe sieht, wie er eine Beweisaufnahme führt. Mhm. Ja, Mann.
Hast du in der Familie Akademiker?
Nein.
Oder?
Ja. Ich habe keine Akademiker in der Familie. Ich bin sozusagen Erstakademiker. Meine Eltern, also es ist wahrscheinlich bei vielen so, die Migrationshintergrund haben, sind von der Türkei hierher gekommen und ja, da mussten sie halt neue Arbeit
finden. Ja. Wie fandest du eigentlich meinen Übergang? Voll clean, oder? Von dem einen Thema zum anderen.
Echt richtig gut. Richtig, richtig gut sehen.
Wir wollen nämlich jetzt über das Thema Studieren als Nicht-Akademiker, Ausländer, Ausländer, reden. Und ja, hast du jemals irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht, was dein Studium angeht?
Also im Studium selbst habe ich so gesehen keine unmittelbaren negativen Erfahrungen gemacht. Das heißt, es ist niemand auf mich zugekommen und hat mich irgendwie, keine Ahnung, rassistisch beleidigt oder sowas. Das ist halt der Extremfall. Indirekt bekommt man natürlich immer als Studierender mit Migrationshintergrund ein paar Nachteile. Es fängt schon zum Beispiel damit an, dass man sprachliche Nachteile hat. Zum Beispiel sind die Akademikerkinder ja schon gewohnt, aus ihrem familiären Umkreis in einem bestimmten Jargon zu reden. Und wir müssen das erstmal erlernen. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klausur im Strafrecht und da ging es um eine Tipse. Weißt du, was eine Tipse ist?
Nö.
Ja, genau, ich wusste es auch nicht. Aber ich glaube, sehr viele Zuhörerinnen wissen genau, was das ist. Das ist halt eine beleidigende Form für eine Sekretärin. Genau, und das war ein Beleidigungstatbestand, den ich halt einfach komplett nicht geprüft habe. Und solche Sachen sind dann halt indirekte Folgen von Migrationshintergrund und sprachlichen Defizite.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute, die keinen Migrationshintergrund haben, dass die auch manchmal nicht wissen, was es ist. Weil das ist mir auch voll oft passiert. Dann dachte ich mir, oh mein Gott, bitte sei jetzt nicht so doof, du weißt nicht, was das Wort bedeutet. Und dann hat irgendjemand anderes nachgefragt, den ich kannte, der halt keinen Migrationshintergrund hat. Und da war ich richtig beruhigt. Kannst du mir das glauben?
Man fühlt sich dann auf einmal so richtig gut, ne, wenn man sich denkt, okay, ich bin gar nicht so dumm, was Deutsch angeht, sondern sie wussten es halt auch nicht. Ich fühl genau, was du sagst. Man muss aber auch bei dem Thema ein bisschen vorsichtig sein, weil man gerät einfach sehr, sehr schnell in eine Schiene, wo man dann gleich alles als rassistisch motiviert oder, keine Ahnung, negativ motiviert sieht, bloß weil man einen Migrationshintergrund hat. Ich zum Beispiel, ich bin jetzt nicht der Fan davon zu sagen, ja, der Korrektor hat meinen Namen gelesen und hat mir deswegen ein paar Punkte weniger gegeben. Ich will nicht damit abstreiten, dass das nicht der Fall ist. Ne? Das passiert so oft. Ich kenne auch Korrektoren, die so drauf sind. Mir persönlich ist es nur noch nie passiert, Gott sei Dank. Und ich wünsche auch niemandem, dass das passiert. Kann man ja einfach vermeiden, indem man Matrikelnummern benutzt, ne? Statt Namen.
Ja, genau. Das finde ich auch immer ganz gut. Es ist aber auch wie zum Beispiel im ersten Examen, dass der zweite Korrektor sieht, was der erste Korrektor geschrieben hat. Natürlich ist man immer da ein bisschen voreingenommen. Also es hat immer schon so einen Beigeschmack, finde ich. Und ich habe schon einige Sachen so mitbekommen im Studium, auch jetzt vor allem im Examen, im mündlichen, was das angeht. Und da kann ich dann schon bestätigen, okay, es gibt einfach Prüfer, die einfach noch so rassistisch sind, was das angeht. Und das finde ich so, so schade. Also ich finde, das ist nicht der Grundfall natürlich, aber es kann schon halt vorkommen und das finde ich halt super, super schade.
Ja, ich habe auch bei uns an der Uni öfter mitbekommen, dass solche Fälle zum Beispiel in der mündlichen Prüfung vorkommen, in denen Leute gefragt werden, die Migrationshintergrund haben, ja, woher kommen sie eigentlich und was arbeitet ihre Mutter? Zum Beispiel bei mir, der hat mich gefragt, was arbeitet ihre Mutter? Und dann habe ich gesagt, ja, sie ist Hausfrau. Hat er gesagt, okay, macht sie nichts anderes. Hat gesagt, ja, nee, sie hat früher als Reinigungskraft gearbeitet. Und dann hat er so geschmunzelt, aha, und hat dann gesagt, wie viele Geschwister haben Sie? Ich so, Bro, was hat das jetzt mit der mündlichen Prüfung zu tun?
Ja.
Soll nicht heißen, dass es gleich irgendwie negativ oder rassistisch motiviert ist, aber es gibt natürlich Fälle. Muss man, ja.
Das ist ja leider.
Leider, ja.
Leider. Ich wünschte, es wäre nicht so. Also deshalb, das mit der Matrikelnummer finde ich auch immer echt gut. Weil man dann einfach nicht sieht, okay, wer schreibt gerade die Klausur, und dann kann das gar nicht sein, dass man voreingenommen ist. Also ich finde es schon sehr gut, wenn man irgendwelche so Sachen schafft, damit man das vorbeugen
ja,
kann.
Ja, ich bin ja auch Selbstkorrektor, ne, wie du weißt. Und da sehe ich auch manchmal, genau wer Migrationshintergrund hat, allein an der Art des Schreibens. Das sieht man schon raus und man kann sich dann halt entscheiden, so ja, werte ich das negativ oder nicht? Und es ist halt einfach kompletter Quatsch, wenn der Inhalt richtig ist, dass man das negativ bewertet, bloß weil ein Satzbau irgendwie komisch ist.
Ja, ich muss sagen, ich mache mir auch immer voll den Kopf und frage mich so, wenn ich mal eine schlechte Note habe, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so schön schreiben kann oder dass meine Grammatik nicht so gut ist. Und da habe ich dann echt schon voll die Zweifel. Und dann habe ich auch vor kurzem mit einer Freundin darüber geredet und sie meinte, ja, sie hatte auch voll das Gefühl, dass sie richtig, richtig gut dieses Mal geschrieben hat. Aber das wurde jetzt dann auch nicht irgendwie bewertet. Also, weiß nicht. Vielleicht macht man sich da manchmal echt schon voll den Kopf. Aber es gibt, kommt halt immer auf den Korrektor drauf an. Das ist halt schade. Also, das ist halt, da kann man leider nichts
machen. Ich wollte gerade auch sagen, wie man sich da trösten kann, ist, dass es im zweiten Staatsexamen, also in der Korrektur, dann wirklich nur um den Inhalt geht. Ich glaube, da sitzt kein Korrektor drin und sucht aktiv nach Satzbaufehlern und so. Also, so sagen die uns das zumindest.
Ja.
Die wollen dir immer was Gutes, sagen die. I don't know, we will see.
Ja, aber gibt es auch so Momente, in denen du gedacht hast, war eigentlich schon cool, nicht Akademiker zu sein, weil andere, ich meine, Leute, die aus einer akademischen Familie kommen oder deren Eltern irgendwelche Anwälte sind, die sind hier immer so im Vorteil, wissen mehr oder, weiß nicht, wir fangen im ersten Semester an und die wissen schon alles gefühlt. Aber würdest du trotzdem sagen, zum Glück komme ich aus einer nicht-akademischen Familie.
Ja, zu 100%. Ich meine, es ist schon gut, es ist auch vorteilhafter, wenn man aus einer Familie kommt, die Akademiker schon haben, wenn man studiert. Aber ich fand es eigentlich persönlich nicht so schlimm, weil man lernt ja auf jeden Fall neue Sachen. Die Eltern sind übertrieben stolz auf einen. Und ja, die wissen zum Beispiel die Notenskala nicht. Und da hatte ich dann schon mal einen Vorteil, wenn ich jetzt gesagt habe, Mama, Papa, ich habe die Klausur bestanden. Und dass sie dann nicht nachfragen, ja, wie viele Punkte hast denn du? Und wenn ich dann gesagt habe, ja, ich habe 6 Punkte, dann sind die so, ah, okay, kann ich nichts mit anfangen. Aus einer Akademikerfamilie, beispielsweise Juristenfamilie, die würden dann vielleicht auch sagen, okay, 6 Punkte bei einer BGBAT-Klausur, das kannst du besser. Verstehst? Die haben dann einen anderen Druck, die haben so einen Leistungsdruck. Ja. Den hatten wir zum Beispiel nicht oder ich zum Beispiel nicht. Meine Eltern waren da immer sehr locker. Genau, glaube ich auch. Also deswegen hat das schon auch Vorteile und ich bin 100% stolz drauf, dass ich das aus eigener Kraft in Anführungszeichen geschafft habe.
Ja,
obwohl man sagen muss, das muss ich noch klarstellen, das soll auf gar keinen Fall irgendwie die Leistung und die persönlichen Herausforderungen von irgendwelchen Studierenden schmälern, sondern das ist einfach nur meine eigene Wahrnehmung.
Ja, ich finde, es gibt nichts Süßeres, wenn die Eltern so richtig stolz sind.
Bei deiner Mama, ich habe voll gesehen, die war so übertrieben glücklich.
Ja.
Die hat voll geweint und so. Ich war ja dabei, als du dein Examen
standest. Ja, auch mein Papa vor meiner mündlichen Prüfung, er schickt mir so ein Bild, also so ein Selfie von mir und schreibt dann drauf, Grüße an meine Rechtsanwältin. Ja. Ich so, Papa, ich bin noch nicht.
Das ist auch ein Vorteil. Die ganze Familie denkt, du bist schon in der Anwaltskammer, du bist schon Rechtsanwalt, hast dich schon spezialisiert und so.
Die denken schon, du bist Bundespräsident.
Oh mein Gott. Die denken, du chillst so mit Merkel und so. Crazy. Ja, das muss man
aber
denen
es
erklären,
ist einfach so süß. Mhm. Also ich kann es nicht beschreiben. Und was ich auch sehr gut finde, ich kann sagen, ich habe alles selbst gemacht. Und das sagt auch meine Mama immer so. Sie ist stolz, weil ich alles selbst gemacht habe und mir keiner nie geholfen hat. Also wirklich, ich hatte bis jetzt nie in meinem Leben irgendwelche Hilfe, weil ich auch keine Connections habe. Aber ja, ich habe alles auf meinen eigenen Beinen, sag ich mal, erschaffen. Und das ist schon ein Gefühl, wenn man so drüber nachdenkt, kann man stolz auf sich sein, weil Es gibt Leute, die haben irgendwelche Verwandte, die eine Kanzlei haben. Dann können sie da arbeiten, das machen. Das hatte ich alles nicht. Und das ist schon dann so ein Gefühl, weiß nicht, es macht schon einen selbst stolz,
Ja,
wenn man darüber
das ist
nachdenkt.
diese Underdog-Mentalität. Man ist ja immer zum Beispiel in Filmen und so, man ist ja immer mit dem Underdog oder bei Fußballspielen irgendwie. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schade, dass man dieses Gefühl haben muss, dass man irgendwie alles alleine geschafft hat, obwohl es eigentlich so viel leichter wäre, wenn man sich connecten könnte, wenn man die Hilfe von anderen annehmen könnte, wenn man so sich gegenseitig supporten würde. Aber du weißt genau, dass es in unserem Studiengang vor allem richtig blöd ist. Dass da sehr, sehr, sehr starke Ellenbogenmentalität herrscht, ne?
Ja, hast du jemals so Erfahrung gemacht mit so Nichtsgönner?
Ja, also das hat auf jeden Fall jeder von uns mal im Studium irgendwie mitbekommen, dass man irgendwie eine Hausarbeit bestanden hat, die der andere dann nicht bestanden hat, oder eine Klausur gut bewertet bekommen hat und der andere irgendwie nur 4 Punkte oder 5 Punkte. Und dann ist dann halt auch schon der Neid groß, weil man sich denkt, hey, wie konnte der bestehen oder wie konnte der sein Examen beim ersten Mal schaffen und so. Habe ich schon alles mitbekommen. Ja.
Ja.
Bei dir?
Ja, ich überlege. Aber ich muss sagen, ich hatte bis jetzt immer schon echt gute Erfahrungen, weil ich glaube, ich so gut gefiltert hat, aber gut gefiltert habe. Aber so gegen Examen habe ich das auch bei ein, zwei Leuten gemerkt. Und das ist dann auch schon echt schade. Aber ich versuche mich dann bei diesen, also von diesen Leuten direkt fernzuhalten, weil mir das nicht gut tut. Und ich versuche solche Dinge aus meinem Leben zu
Ja,
entfernen.
macht doch auf jeden Fall Sinn. Ist halt voll schade, dass das vor allem in unserem Studiengang so blöd oder so hässlich zugeht. Aber können wir nicht ändern, ne? Ich versuche es zu ändern mit aller Kraft, aber ist ein langer Weg. Ja, Mann.
Ja, okay, jetzt mache ich einen Cut und wir gehen über zu einem anderen Thema, etwas, was nicht mit Jura zu tun hat. Und zwar, du machst ja nebenbei noch etwas anderes. Du schreibst ja Songtexte, bist kreativ. Möchtest du mal darüber so ein bisschen
Yes,
berichten?
kann ich sehr, sehr gerne machen. Find's auch richtig nice, dass du das Thema ansprichst, weil Jura ist nicht nur Studium, sondern man muss sich auch irgendwie persönlich ein bisschen entfalten. Ich habe irgendwie nie verstanden, wenn sich Leute wirklich dadurch identifiziert haben, dass sie 24/7 nur Paragraphen lesen. Ich meine, jeder wie er mag, ne? Aber das war nichts für mich. Ich habe es geliebt, kreativ zu sein, indem ich irgendwie Texte geschrieben habe in meiner Freizeit und dann Beats ausgesucht habe und dann diese Beats benutzt habe, irgendwie darauf zu rappen oder zu singen und dann veröffentlicht habe auf Spotify und so. Das war für mich halt wie ein Ventil. Und ich habe auch immer so kleine Anspielungen vom Jurastudium mit reingebracht. Die checken dann halt zum Beispiel nur unsere Studenten. Ja, das war wie gesagt mein
Ja,
Ventil. Ich habe das
das
gebraucht.
feiere ich auch.
Ja.
Ja, finde ich wichtig und richtig, so muss ich sagen. Also ich liebe es ja auch, kreativ zu sein. Das ist sowas, was wir ja teilen. Und meine Freundin hat mir auch letztes Jahr gesagt, dieses Studium definiert dich nicht. Und das hat mir dann nochmal klar gemacht, dass einfach Jura nicht alles ist im Leben. Und voll oft, ja, geht man da so ein bisschen unter und sieht nur noch den ganzen Stress, den man hat. Deshalb ist es richtig wichtig, irgendwie einen Ausgleich zu
Ja,
finden.
100%.
Und bei mir ist es auch diese Kreativität. Und ich merke auch, dass mir dieses Kreative in letzter Zeit so fehlt, weil es eigentlich meine Leidenschaft ist. Also ich würde sagen, dieses Kreativsein, es steht sogar über mir, über Jura.
Bei dir ist auch richtig krass, du bist eine richtige Content-Maschine. Ich merke auch irgendwie, wenn du mal eine Zeit lang nichts postest, so, oh shit, die lernt gerade oder oh, die ist im Stress oder so. Man merkt es halt auch voll. Ist halt voll traurig, weil die Kreativität drunter leidet, dass wir uns wirklich die ganze Zeit aufs Lesen und Lernen konzentrieren müssen. Ja.
Ja, wann kommen denn neue Songs? Aber erzähl mal.
Also, vorm zweiten Examen kommt dann nichts mehr, leider. Ich hab's so.
Nicht so wie beim ersten
Nee,
Examen,
Mann.
als du noch ein Album gedroppt hast.
Das war einer der krassesten Moves, die ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Und ich bin da wirklich stolz drauf, weil ich glaube, das kann niemand
Ja,
von sich
kannst du auch.
behaupten. Einfach Album am Staatsexamenstag gedroppt. Das war ein krasser Move von mir, aber das werde ich beim zweiten Mal.
Ja, da kriege ich schon wieder richtig Gänsehaut.
Ja, da musste die Lernzeit ein bisschen drunter leiden, aber fürs zweite Examen keine Chance, weil da ist einfach viel zu viel drumrum. Genau. Da geht es jetzt einfach nur darum, sich aufs Zweite zu konzentrieren und danach kommt hoffentlich neue Musik. Ich bin aber auch schon fleißig am Schreiben. Das heißt, ich sitze jetzt nicht nur irgendwie so
Ja.
rum und mache gar nichts, sondern die ganze Zeit höre ich Beats, höre neue Deutschrap-Lieder und bleibe auf dem neuesten Stand und schreibe halt auch fleißig, ne? Ist ja wie bei dir, ne? Du bist ja auch immer bei
Ja.
den Trends mit dabei und verpasst da auch nichts, ey.
Nee,
Sehr
niemals.
gut. Leute, an dieser Stelle, wenn ihr uns noch nicht folgt auf Instagram und TikTok und Spotify und so, dann könnt ihr das jetzt nachholen. Selin wird auf jeden Fall unsere Socials in den Shownotes verlinken, glaube ich, oder Selin?
Ja, auf jeden Fall. Auf
Stell dir vor,
jeden
die sagt,
Fall.
nee, es kostet extra.
Nö, kein Bock. Du kannst auch sagen, wie du heißt auf Instagram. Er macht nämlich auch Social Media ein bisschen.
Yes, also auf Instagram heiße ich Furkan Bey, anstatt dem U ein V. Und ja, ich mache auch so ein bisschen Content, auch wenn es nicht in dem Ausmaß ist wie bei Celine. Macht es mir auch Spaß.
Ja, aber du hattest ja auch schon einen Auftritt. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Du hattest ja, einen Auftritt bei dem YouTube-Channel. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, aber da gibt es ja diese Reihe Erkenne den und du warst ja bei Erkenne den Richter. Wie,
Yes.
wie, ja, das hatte ich zum Beispiel nicht. Wann laden die mich mal
Wenn
ein?
du willst, ich mache dein Management, ich kläre das
Aber,
ab.
okay, danke. Aber wie fandest du den Besuch oder wie fandest du die Performance bei Erkenne den Richter?
Oh mein Gott. Also bei Nahim Sky erkenne den Richter. Das war richtig nice. Das hat Spaß gemacht. Das war cool. Aber ich wurde da richtig hops genommen von dem einen aus der Jury. Max heißt der. Wer die Folge noch nicht
Oh
gesehen hat,
mein
der soll jetzt auf YouTube
Gott.
gehen, erkenne den Richter und dann werdet ihr auch sehen, ich bin der Typ mit dem beigen Mantel. Die haben mich auf jeden Fall hops genommen. Die haben mich keine inhaltlichen Fragen gefragt, sondern nur, wie ist das Amtsgericht aufgebaut? Gibt es da einen Aufzug oder wo ist das Amtsgericht und hat es schon mal Ortsänderungen gegeben oder so? Also richtig komische Fragen gefragt. Die Richterin, die dabei war, mit der bin ich jetzt Bestie einfach.
Echt?
Wir schreiben die ganze Zeit auf Instagram. Also
Oh Mann,
an dieser Stelle
wie
Shoutout an Susanne. Das ist die Mutti, die Richterin. Ich liebe sie. Und ja, das hat auf jeden Fall
süß.
Spaß gemacht. Vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Folge, erkenne die Anwältin und dann kannst du dich da ja bewerben und mitmachen. Hättest du Bock?
Ja, die sollen sich bei mir bewerben, hallo?
Ja! Das kommt, wenn man über 20k auf Instagram hat. Yeah.
Ey, mehr als
Echt
30
jetzt?
hier,
Oh
hallo?
shit, okay, sorry, sorry, sorry. Ich hab
Ja.
das nicht mehr. Ey,
Aber ja, ich,
Nee,
ja.
sorry. Sag ruhig.
Das passiert, wenn zwei Leute immer viel reden
Ja!
wollen.
Das ist das Problem bei uns beiden, ey, aber egal. Sag du zuerst, sag du zuerst.
Ja, ich habe das voll gemerkt in dieser Folge. Die haben dich einfach richtig so mit Absicht am Anfang rausgekickt und haben dich ja auch gar nichts Inhaltliches gefragt. Und die eine Jury fand ich auch nicht so, weiß nicht, war nicht so. Wir haben nicht denselben Humor geteilt, sage ich
Ja,
mal.
war ein bisschen
Das
blöd.
war mir auch echt ein bisschen. Ja, aber ich glaube, es war trotzdem bestimmt eine sehr, sehr coole Erfahrung, die du da gemacht
Voll.
hast.
Mir haben auch sehr, sehr viele Leute geschrieben, dass sie es schade fanden, dass die mich nichts Inhaltliches gefragt haben. Ich war ja der einzige Referendar am Set und war halt am nächsten praktisch zum Volljuristen oder zum Richter. Und es war halt echt blöd, dass die mich da nichts Inhaltliches gefragt haben. Aber kann man nichts machen. Vielleicht das nächste Mal. Es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht.
Ja, ich würde sagen, wir neigen uns schon so ein bisschen dem Ende hinzu. Möchtest du noch irgendwas den ganzen Leuten da draußen weitergeben? Irgendwelche Tipps oder Ratschläge oder irgendwas, was auf deinem Herzen liegt?
Ja, also mir liegt sehr am Herzen, dass ihr alle wisst, dass dieses Studium wirklich nur ein Studium bleibt. Es ist zwar interessant und es ist auch ein cooles Fachgebiet und danach kann man auch sehr viel machen, aber bitte vergesst nicht, dass ihr auch noch eine Persönlichkeit außerhalb des Studiums habt. Und Arbeitgeber und Freunde, Familie werden es auch schätzen, wenn ihr eure Persönlichkeit nicht verliert an diesem Studium. Schätzt einfach eure Familie und Freunde und seid cool zueinander. Lasst einfach alle supporten und nicht so diese Ellbogengesellschaft in den Vordergrund rücken. Ja, eine positive Message.
Das hast du sehr, sehr schön
Dankeschön.
gesagt. Aber du hast trotzdem nicht den Standort von der Bibliothek geteilt.
Es gibt eine Bibliothek in Nürnberg, die ist crazy. Das ist die schönste, ich würde sagen, in Deutschland fast. Aber die.
Ich liebe die auch.
Kennst du die?
Ja. Ja, natürlich. Ich bin da so oft schon vorbeigelaufen. Aber dachte mir, ich glaube, man kann da nicht reingehen. Aber kann man ja
Nee,
scheinbar
man kann
doch.
da nicht reingehen.
Ach so. Du Nichtsgönner.
Ich bin.
Der Food kann ist der wahre
Ich schwöre,
Nichtsgönner.
ich bin ein Gatekeeper, wenn es um diese Bibliothek geht.
Ja, ich kann es
Geht.
veröffentlichen, Leute. Schreibt mir
Nein,
einfach
Mann. Geht
Spaß.
ins Juridikum. Bleibt dort.
Ja, dann bedanke ich mich auf jeden
Nice.
Fall, dass du Teil von dieser Podcast-Folge warst. Es war sehr angenehm und richtig cool.
Dankeschön, dass ich dabei sein
Ich habe ja
durfte.
immer
Sorry.
dieses, ja, bitteschön, ich habe ja immer dieses Ding, dass die Zuschauer uns ein Emoji schicken sollen, falls sie bis hierher zugehört haben. Möchtest du sagen, welchen Emoji sie uns zusenden sollen?
Oh mein Gott, das ist nice. Ich schau mal schnell. Jetzt habe ich keinen vorbereitet. Wenn du ganz kurz wartest.
Ja, das ist ja der Sinn dahinter.
Ja, wenn du ganz kurz wartest. Mein Lieblings-Emoji
Ja.
ist. Ich mag den Emoji mit dem Jungen, der vor seinem MacBook sitzt.
Meinst du diesen einen? Nee, warte, ich verwechsel, glaube ich,
Es gibt
was.
nur einen. Der
Mit den
sitzt. Das ist so ein
Ausrufezeichen?
Typ, der sitzt vor dem
Okay.
MacBook. Es gibt nur einen.
Ah, okay. Gibt es da eine Story
Ja, das bin
behind,
original ich.
oder?
Yes, das ist mein
Ja,
Emoji.
okay, dann kommentiert diesen Emoji und dann, ja, folgt uns. Vergesst uns nicht zu folgen auf Instagram, TikTok und den ganzen anderen 1000 Social Media Accounts.
Threads,
Ihr könnt
Snapchat.
auch gerne diese, ja, oh mein Gott, so eine Überforderung. Auf jeden Fall, ihr könnt auch diesen Podcast bewerten. Gebt uns oder mir 5 Sterne,
Doch, 5 Sterne. Ich will nichts anderes
bitte.
sehen. 5 Sterne, Leute.
Und ja. Oh, danke. Und dann verabschiede ich mich. Vielen Dank, Volkan.
Dankeschön, Selin. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Yeah. Peace out.
Tschüss.